Wer von euch schreibt noch Tagebuch? Sei das privat oder geschäftlich? Hand hoch. Was hat das Bari? Gut, danke immer. Hast du gewusst, dass auch Gott ein Tagebuch führt? Im Psalm 139,16 lesen wir: Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben. Noch bevor einer von ihnen begann. Ist das nicht wunderbar? Ein solcher Gottheimer, wo wir ihm so viel wertvoll sind, dass er jeden von deinen Lebenstagen in sein Buch schreibt. Und dann gibt es noch weitere Stellen. Da heisst es, alle Haare zählt sie. Und durchschnittlich hat, glaube ich, etwa 100'000 Haare, so habe ich mal gehört. Und jede Träne sind immer die einen ein bisschen weniger, die anderen. Es gleicht sich die Alben aus, genau. Und jede Träne ist in einem Krug aufgefangen von ihm. Was für ein Gott haben wir. Und darum können wir sagen, an jedem neuen Tag. Du wenige Gott, wir loben und preisen dich für die Zusagen, die wir in deinem Wort dürfen lesen dürfen. Wir danken dir, dass unsere Tage bei dir nicht einfach so, ja, das war jetzt nichts und der nächste vielleicht auch nicht, und ah ja, dort hat es vielleicht einen, sondern dass jeder von unseren Tagen in dein Buch gezeichnet ist. Dass du dich um uns kümmerst, dass es dir nicht egal ist, wie es uns geht. Dass du mit uns feierst, wenn es uns feiern zu Mut ist. Und dass du mit uns auch durch das dunkle Tal kommst als der gute Hirte, wenn es einfach gerade schwierig ist. Oder wenn es nicht Frühling werden will. Nicht nur klimatisch, sondern auch von unserem Empfinden her, unserer Seele. Wir dir loben und preisen und dir danken, dass du heute den Tisch deckst. Dass du weißt, was wir brauchen. Du hast schon gewusst, wer heute wird da sein in diesen Ferien, wo viele unterwegs sind, wo viele schon etwas los haben. Danke, dass du da bist, dass du keine Ferien machst. Amen. Ein paar Auszüge aus dem fiktiven Tagebuch einer Bibel. 25. Dezember. Heute hat mich mein Besitzer wieder einmal gebraucht. Er wollte die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Leider hat er sie im Alten Testament gesucht. Und natürlich nicht gefunden. Dem Gelächter nach war ihm das wahrscheinlich ziemlich peinlich. Er hat mich unauffällig hinter dem Sofa verschwinden lassen. 16. Februar, Frühjahrsputz. Man hat mich hinter dem Sofa gefunden. Das wurde auch langsam Zeit. Ich wäre wohl nächstens unter dem Staub erstickt. Nun stehe ich endlich wieder an meinem Platz im Büchergestell. Direkt neben dem Guinness-Buch der Rekorde von 1982 und dem Amici d'Italia Libro dello Studente. 24. April. Heute hat jemand ein vierblättriges Kleeblatt zwischen meine Seiten gelegt. Wow. 1. Juli. Wurde mit Kleidern und anderen Sachen in einen Koffer gepackt. Soviel ich merke, sind wir auf Ferienreise. Das allererste Mal, dass ich mit kann. Yes! 15. Juli. Wieder daheim am alten Platz. Ziemlich anstrengend, das Reisen. Vor allem die ewige Dunkelheit, ganz zu schweigen vom Mief der gebrauchten Socken. Das hatte ich mir ja ziemlich anders vorgestellt. Ich habe nicht mal den leisesten Schimmer, wo wir waren. Schließlich kam ich ja auch nicht zum Koffer raus. 10. August. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Heute wurde ich doch tatsächlich von Ladina benutzt. Nur, sie schien nicht allzu glücklich zu sein. Ich glaube, sie schrieb ihre Freundin und suchte einen passenden Vers, weil deren Vater gestorben ist. Und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob er App-Typ oder eher Bibel noch richtiger Hand. Wie sieht das Tagebuch von deiner Bibel aus? Wenn man sie so im übertragenen Sinn würde aufschreiben. Der Johannes ermahnt, ermutigt schon im ersten Jahrhundert. Offenbar war es dann schon nötig. Und Ermahnung, das haben wir nicht so gerne, das klingt für uns schon negativ. Ermutigung nehmen wir gerne, oder? Im Hebräischen haben die beiden Wörter den gleichen Wortstamm. Ermahnen und ermutigen. Und Johannes ermahnt dort den Leser, wer nach dem lebt, was Gott gesagt hat, an dem zeigt sich Gottes ganze Liebe. Wer nach dem lebt, was Gott gesagt hat, an dem zeigt sich Gottes ganze Liebe. Daran ist zu erkennen, ob wir wirklich mit Christus verbunden sind. Eine Glaubensmüdigkeit geschieht nicht plötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Glaubensmüdigkeit hat damit zu tun, dass ich nach und nach meine Prioritäten ein bisschen anders setze. Und das wiederum hat zur Folge, dass nicht mehr Gott meine erste Liebe ist, dass ich schleichend geistliche Kompromisse eingehe, die ich eigentlich gar nicht wollte eingehen. Aber dort, wenn ich es merke, ist es meistens schon etwas spät. Das Hauptthema des Briefs an die Gemeinde Ephesus, wir fahren am 16. Mai mit diesem Thema weiter in der Offenbarung, die erste Liebe, die ist verlassen wurde. Wenn ich glaubensmüde werde, bin ich zwar immer noch gläubig, das wäre nicht die Frage, aber mein Glaube verliert an Frische. Es fehlt im Nadisnah Feuer, an Teufel, an Vertrautheit. Wenn ihr euch freut, das ist ein dummes Beispiel, jetzt im Zeitalter von Nachhaltigkeit haben wir von Spargel geredet jetzt. Aber gleich, also die einen freuen sich auf Spargel und dann kommt man her und dann hat es vielleicht noch so 4-5 Bünde, weil die Aktion ist schon leer geräumt, man kommt zu einer blöden Zeit, dann überlegt man sich zweimal, ob man jetzt die Verschrumpelten noch nehmen will. Oder fragt, gibt es noch mal eine Lieferung? Das ist das, was passiert mit unserem Glauben, wenn eine Müdigkeit über ihn geht. Es ist immer noch Spargel, es ist immer noch unser Glauben. Aber es ist nicht mehr gleich Knackige. Und ohne Gegensteuer wird die Distanz von mir zu Gott, nicht von Gott zu mir, aber von mir zu Gott grösser. Hat mit dieser Schwerkraft dieser Welt zu tun. Und die Beziehung von mir zu ihm kaltet ab. Warum? Ich habe es schon ein bisschen gesagt, weil er nicht mehr das Zentrum von meinem Denken, von meinem Reden und schon gar nicht die Ursache von meinem Handeln ist. Geistliche Übungen, ich weiß nicht, was du für geistliche Übungen sonst hast auf deiner Liste. Bei mir gehört zum Beispiel dazu beten, Bibel lesen, teilen, dienen, aber auch das Anteilnehmen von Mitmenschen. All diese Übungen, sagen uns, die verlieren an Kraft bei auftretender Glaubensmüdigkeit. Und man empfindet sie als Last. Man hat das Gefühl, es gehört zur Pflicht. Also kennen wir alle. Der Fehlschluss ist, dass ich nicht denke, ich muss die Bibel lesen, dass Gott glücklich ist. Und ich checke nicht mehr, dass dort, wo ich unterwegs bin mit ihm, dass es mir dort besser geht. Sie erquicken mich nicht mehr, die Übungen. Und ich checke nicht mehr, dass ich selber dadurch gesegnet werde, wo ich es mache, wo ich dranbleibe. Wenn solche Symptome auftreten, kann das auf eine Glaubensmüdigkeit hindeuten. Und die sollen wir ernst nehmen. Verschiedene Bibelstellen greifen die Thematik der Glaubensmüdigkeit auf. Sie rufen uns alle dazu auf, etwas dagegen zu unternehmen. Keine Ahnung, vielleicht bist du quick lebendig im Glauben heute und vielleicht weisst du genau, was ich meine. Weil sich so eine gewisse, ich will nicht sagen Abnützung, aber eben so eine Müdigkeit im Glauben spürbar macht. Ein anschauliches Beispiel finden wir in Matthäus 25, 1-13. Es ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wir haben schon darüber geredet, mit ihren Lampen. Und bemerkenswert dabei ist, eingeschlafen sind sie alle 10. Es hat nämlich gedauert, länger als erwartet, länger als alle gedacht haben, bis der Bräutigam ist gekommen, bis das Fest angefangen hat. Länger auf jeden Fall, als ein Strohfeuer brennt. Länger als, ja, das schaffen wir schon, mögen wir schon noch durchhalten. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass auch wir alle mal glaubensmüde werden. Und die Pointe von diesem Gleichnis ist nicht, du darfst nicht einnicken, weil wer einmal einnickt, der wird nicht am Fest teilnehmen können. Wird nicht an die Hochzeit dürfen. Nein, der Fokus liegt darauf, dass die einen das Feuer wieder entfachen können, was darum geht. Und die anderen nicht mehr. Also der Unterschied, was darauf ankommt, die einen 5 haben Reserven. Sie können ihrer Glaubensmüdigkeit etwas entgegensetzen. Da ist frisches Öl da. Und die anderen haben es verpasst. Jesus selber sagt dazu im Vers 13 von Matthäus 25, deshalb bleibt wachsam und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Manchmal ist es schon schwierig zu warten, wenn wir den Punkt wissen auf etwas. Aber wenn wir den Punkt nicht wissen, macht es das Warten nicht einfacher. Ein gutes Warten, oder nicht ein fatalistisches Warten. Es wird Zeiten geben, da wird sich auch bei dir eine Glaubensmüdigkeit einschleichen. Also ich will es niemandem aufschwätzen, aber ich vermute es. Das können wir nicht verhindern, solange wir in dieser Welt unterwegs sind, jenseits von Eden. Und wir haben es auch schon gesagt, das Leben als Christ geht nicht linear von Sieg zu Sieg. Oder in Klammern, luftlinienmässig, okay. Aber nur luftlinienmässig. Wir sind nicht als Drohnen unterwegs in unserem Leben, sondern wir sind immer wieder am Boden. Und das von Sieg zu Sieg haben weder eine Maria, noch einen Petrus, noch einen Paulus, noch Jesus selber so erlebt. Und wir in unserer heutigen Realität auch nicht. Wunderbar, wenn der Himmel offen ist und es so geschieht. Wunderbar, wenn wir sagen, lasst uns Hütten bauen. Den Moment den müssen wir konservieren. Es kann gar nicht besser kommen. Aber es soll uns nicht aussteinen, wenn es mal nicht so geht. Das anzunehmen und wenn es so weit ist, sich einzugestehen, dass man selber glaubensmüde ist worden, hat mit nicht Unglauben, sondern Demut zu tun. Sich einzugestehen, dass man, sagen wir mal, glaubensmüde wird, hat mit Demut zu tun. Die Frage ist, wissen wir heute noch, was Demut ist? Der Petrus schreibt darüber in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 5, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, und jetzt kommt es, die demütig sind, das heisst in anderen Übersetzung, die gering von sich denken, denen wendet er seine Liebe zu. Es gibt nicht nur Höhen in unserem Leben als Christ, als Nachfolger von Jesus. Also achten wir darauf, dass unsere Beziehung zu Gott nicht so erkaltet, dass ich sie nicht mehr erwärmen kann. Dass sie nicht so abstirbt, dass es aus ist. Im wahrsten Sinne vom Wort Endefeuer. Ich habe gelesen, in der Arktis oder Antarktis, bei den Forschungsstationen, die es gibt, wenn die Temperatur unter einem bestimmten Minus fällt, werden die Motoren von Autos, von was es auch immer dort hat, gar nicht mehr abgestellt. Weil man könnte sie nicht mehr starten. Draussen. Wir sind dazu eingeladen, in dieser Hinsicht auf eine Glaubensmüdigkeit Reserven zu schaffen. Stimmt, wir bitten darum, dass es tägliche Brot gibt, aber wenn wir an Josef denken, hat er doch 7 fette Jahre gehabt, wo er dank seinem Vorsorgen einem ganzen Volk und über die Landesgrenzen aus. Mehreren Leuten hat es Überleben geschafft in den 7 mageren Jahren. Also es ist durchaus biblisch, sich Vorräte anzuschaffen. Die Glaubensmüdigkeit, wir können sagen, es ist wie das orange Lämpchen im Auto, im Armaturenbrett, die noch eins haben. Wenn es leuchtet, hast du 2 Möglichkeiten. Du fährst weiter, bist irgendwo in der Middle of Nowhere einfach stehst, weil du jetzt wirklich keinen Most mehr hast. Pech gewesen, vor allem wenn du den Kornister auch noch nicht dabei hast. Oder, wenn das Lämpchen leuchtet, dann weisst du, du hast etwa noch 40 oder 60, keine Ahnung, Kilometer und du steuerst einen Punkt an, wo du weisst, da bekomme ich Nachschub. Beim Auto ist es eine Tankstelle. Wir nehmen ein Lied auf, das von diesen schweren Zeiten redet, hören das, bewegen das und nach diesem Lied wollen wir schauen, also auf 4 Beispiele, wie sich Glaubensmüdigkeit konkret auswirken kann. Im Leben von Menschen und wenn ich so frage, ob oder was für ein Kraut dagegen gewachsen ist. Die 4 erwähnten Beispiele, die wir jetzt miteinander anschauen, sind ganz unterschiedliche Personen aus ganz unterschiedlichen Zeiten, werden wir sehen. Etwas haben sie Gleiches. Es gibt verschiedene Auslöser und Gründe, die den Glauben ermüden, aber die Auswirkungen sind bei allen. Danke vielmals, Michael. Sie bei allen negativ. Darum ist es im wahrsten Sinn vom Wort notwendig, dass wir heranschauen, wenn wir im Glauben schläfrig werden. Dass wir etwas entgegenstellen, dass es nicht der Boden ganz nimmt. Glaubensmüdigkeit ist wie ein perfides Unkraut. Wer einen Garten hat und wer etwas ernten will, der weiss, wie perfid das Unkraut sein kann. Es wächst einfach, warum auch immer schneller und anders als das, was wir wetten, dass es wächst. Oder das Bild, das der Luther einmal hat gesagt, ich kann es nicht verhindern, dass die Vögel kreisen, die dunklen, die schweren, aber ich kann verhindern, dass sie Nester bauen auf meinem Kopf. Erstes Beispiel, Sarah. Es geht bei ihr um eine ausbleibende Gebetserhörung. Und das führt bei ihr zu einer Glaubensmüdigkeit. Sarah sagt eines Tages zum Abraham, 1. Mose 16, Vers 2, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Und in dieser Zeit war es noch viel extremer. wenn man keine Kinder hatte. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Ihr Mann ist einverstanden. Gott hat ihr ja schließlich ein Kind versprochen. Und sie hat gewartet. Lang. Jahrelang. Und nach 24 Jahren haltet Sarah nicht mehr aus. Sie beschließt, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Fazit, der Ismael wird geboren, hat krasse Auswirkungen über den Nahen Osten raus bis heute. Warum handelt Sarah so? Ohne zu sagen, Glaubenssache oder theologische Sache, geistliche Sache sind ähnlich wie Mathematik. Und doch gibt es hier entweder oder es gibt Sachen, die führen zu etwas. Und ich kann sagen, sie erwartet, dass Gott ihre Gebete so erfüllt, wie sie es sich erhofft. Und das trifft nicht so ein. Und die Folge davon sehen wir hier. Kennen wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Art und Weise. Sarah wird irgendwann glaubensmüde aufgrund von ihren ungestillten Wünschen, ungestillten Sehnsucht. Wer kann ihr das verübeln? Wo kennen wir Ähnliches bei uns? Wir warten und warten und warten auf eine Glaubenserhöhung. Und wir denken, ja, wenn Gott doch allmächtig ist, er könnte nur so machen. Es kostet ihn doch nichts. Warum geschieht es nicht? Ihr merkt, was ich meine, oder? Der, wo wir vielleicht alle ein bisschen weiche Knie überkommen, je nachdem, wo wir gerade dran sind. Vielleicht geht es um eine Freundschaft, vielleicht um eine neue Wohnung, um eine Arbeitsstelle. Vielleicht einfach um eine Antwort von Gott, die ich jetzt wissen wollte. Vielleicht geht es um Heilung. Unsere Liste kann lang sein. Da. Und die Gefahr ist die, dass wir gar nicht merken, wie ob all dem Warten unseren Glauben ermüdet. Er will erlöschen. Und dann fangen wir entweder an, eigenmächtig zu handeln, also nach Rezept, wenn dann, haben wir auch schon gehabt, oder dass wir passiv resignieren. Zweites Beispiel, ein paar Jahrhunderte später. Der Elia, er hat Konflikte. Der Prophet Elia kämpft gegen Hunderte von Baalspriestern. Er ringt mit dem König Ahab um all die verschiedenen Götzendienste, die es im ganzen Land gibt. Und er steht in erbitterter Feindschaft, oder umgekehrt, die Königin Isabel steht in erbitterter Feindschaft ihm gegenüber. Und dann bekommt er eines Tages noch eine Todesdrohung. Und dann hängt es sogar an einem Elia aus. 1. Königin 19, Abvers 3. Da bekam Elia Angst. Der Prophet Elia, der nie hatte Angst. Es gibt einen Moment, wo er selber Angst bekommt. Und er floh um sein Leben. Er ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Nicht nur eine Stunde, zwei. Da muss man schon recht verzweifelt sein, Tagesstrecke. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Da sehen wir plötzlich einen Elia, der nicht mehr mag. Heute würde man sagen, der keinen Bock mehr hat. Auf den Auftrag, den ihm Gott gegeben hat, immer zu vermitteln, das Volk immer wieder zur Umkehr zu rufen, wo er vielleicht denkt, ja, sie wüssten es doch. Warum soll ich denn noch? Sie wollen ja nicht umkehren. Er hat satt, immer der Spielverderber zu sein. In den Augen von vielen Mitmenschen ist er die Spassbremse. Er hat die Konflikte, die das Leben als Prophet noch mit sich bringt, satt. Zwar hier oben, nicht nur hier. Stehen dir deine täglichen Herausforderungen manchmal auch mindestens bis zum Hals, dass du sagst, ja, satt. Hier ein Konflikt, hier eine Meinungsverschiedenheit. Könnt ihr nicht mal normal tun? Vielleicht geht es mit den Mitmenschen so, vielleicht mit dem Chef, mit deinen Kindern, deinem Partner. In der eigenen Familie ist es manchmal am schwierigsten. Vielleicht mit dir selber. Mit deinen Nachbarn. Das Austragen und das Aushalten von Konflikten, von Auseinandersetzungen oder von Zweifeln ermüdet. Lassen ermatten. Es gibt Sättige, die haben einen Gewinn dran. Vielleicht habt ihr das schon erlebt, aber das ist eine Ausnahme. Das wäre wie die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Es gibt Menschen, die schöpfen Kraft an Konflikten. Die leben auf. Die brauchen es, dass es klappt. Das gibt es. Das ist ganz schwierig für die anderen, die eher harmoniebedürftig und hochsensibel sind. Die ihre Berufung ernst nehmen, auch wenn wir nicht Elia sind. Drittes Beispiel. Die Frau vom Hiob hat wieder andere Herausforderungen. Oder? Schmerz und grosses Leid. Wie geht sie mit dem um? Nicht er, der Hiob, wo man meistens darüber redet, sondern wie geht sie damit um? Sie erlebt genau gleich wie der Hiob den Verlust von ihrer Familie. Alle ihre Kinder sterben. Dann verlieren sie ihr Hab und Gut. Die Bibel sagt, sie seien sehr wohlhabend gewesen. Und schließlich erkrankt auch noch der Hiob an einer furchtbaren, unheilbaren Krankheit. Und das Tüpfchen auf das I ist Hiob 1, Vers 1, ohne dass er etwas Unrechts hat. Da. Niemand war so gerecht gewesen wie der Hiob, heisst es im ersten Vers vom Hiob-Buch. Und in diesem übergrossen Schmerz, in dieser Traurigkeit, in dieser Trostlosigkeit, in dieser Leere, erlöscht ihren Glauben. Bei ihr relativ schnell. Also, wenn man sie so liest, geht es relativ schnell. Ich meine, was sie erlebt, würde sie wahrscheinlich sagen, es ist nicht so schnell gegangen. Der Hiob erlebt ja das Gleiche. Er hält länger an seinem Glauben fest. Seine Frau ermüdet, wird extrem müde. Todmüde. Und im Vers 2, 9, also im 9. Vers vom Kapitel 2, da greift sie der Hiob frustriert und frontal an. Sie greift eigentlich nicht der Hiob an, sie greift eigentlich Gott an. Oder? Und sagt, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten, verfluche ihn doch und stirb. Punkt. Heftig, oder? Die Erfahrung von Schicksalsschlägen, von Krankheiten, von Leid und von Schmerz kann Menschen glaubensmüde machen. Wenn die Fragen nach dem Warum, wozu überhand nehmen, dann kann es, es muss nicht. Keine Festlegungen, es muss nicht, aber es kann. So weit kann, dass jemand sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr an Gott glauben. Wenn er wirklich mein Heil im Sinn hat, warum lässt er es dazu? Warum mutet er mir jetzt diesen Umweg auch noch zu? Eine solche Erfahrung führt hier bei der Frau von mir sogar zu Lebensmüdigkeit. Gehen wir noch ein paar Jahrhunderte weiter, ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Es geht um einen Jünger, der Demas. Wir lesen nicht so viel von ihm. Der Paulus schreibt zweimal in Briefen über ihn. Er richtet Grüße vom Demas aus. Also der Demas hat Paulus offenbar auf seiner Reise begleitet. Ein begabter junger Mann, voll im Saft, voll mit dabei, begeistert, enthusiastisch. Was für ein Potenzial, hat man das Gefühl. Und dann passiert es. Was eigentlich passiert, ist noch gar nicht ersichtlich. Aber es ist etwas, das der Demas völlig aus der Bahn wirft. Der Paulus berichtet in seinem letzten Brief darüber, 2. Timotheus 4, Vers 10. Und da schreibt er relativ lakonisch, Demas hat mich im Stich gelassen. Und ist nach Thessaloniki gereist. Und jetzt kommt so eine Ursache, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Der Luther übersetzt, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Irgendwie ist der Demas weggekommen von seiner Hingabe an die Sache von Gott. Es scheint, als ob ihm Strapazen, die Entbehrungen von diesen Missionsreisen, zu viel geworden. Er ist müde geworden. Glaubensmüde. Er hat seine Überzeugung verloren. Es gibt zwei Gefahren in diesem Bereich. Entweder eine Überforderung, eine geistliche, aber auch eine Unterforderung kann gefährlich sein. Eine Überforderung im Glauben in geistlichen Sachen kann zu Müdigkeit führen, und das schon im ersten Jahrhundert. Heute noch geschieht es, dass Leute in der Hektik vom Leben, im Stress vom Alltag mit all seinen Facetten nicht nur körperlich oder seelisch an Grenzen kommen, sondern zusätzlich geistlich müde werden. Eben, das immer wieder, glaubensmüde. Machen wir einen Schritt zurück, oder wir können sagen, gehen wir einen weiter und schauen auf unser Glaubensleben. Wenn jetzt zum Beispiel 5 kommt und da würde unser Name stehen. Überlegen wir uns mal konkret, was hat mich schon glaubensmüde gemacht? Und wenn ich noch nie war, Halleluja, wir stehen auch alle an bei dir, für zu fragen, wie du es machst. Aber was könntest du dir vorstellen, dass dich das müde würde, wenn dich das eintreffen würde? Sind es Gebetserhörungen, die ausbleiben? Habe ich das Gefühl, dass Gott mich nicht mehr hört, dass meine Gebete höchstens noch bis an die Tilly gehen und dann ist aber fertig? Dass ich ihm nicht mehr wichtig bin? Hat es damit zu tun, dass sich meine Wünsche nicht so erfüllen, wie ich es erhofft und erwartet habe? Das wäre so ein Punkt wie dort bei der Sarah. Oder sind es Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, Kämpfe, Zweifel oder anhaltende Auseinandersetzungen, wo wir müden und zermürben, wie bei Melchia. Oder sind es Krankheiten, Schmerz, grosses Leid? Kennt jemand, bei dem nützen Morphinpflaster nichts, dass die Schmerzen auch nur ein bisschen gedämpft werden? Es gibt aber auch seelische Schmerzen, die einem Tod müde machen. Schlimme Erfahrungen, die mein Glauben dämpfen. Ist es die Ungerechtigkeit in dieser Welt, in meinem Umfeld, vielleicht sogar in meiner eigenen Familie? So hat es die Frau von Hiob erlebt. Es heisst nicht in einem Vers, dass sie irgendetwas falsch gemacht hat. Und trotzdem hat sie das müssen erleben. Oder sie sind Entbehrungen, Strapazen, Sachzwänge, die mich über oder unter die Massen fordern. Mein Umgang mit solchen Situationen, wo das geschieht. Wenn ich weder meine Unter- oder Überforderung mit einer Vertrauensperson bespreche, dann laufe ich Gefahr, dass der Moment kommt, wo ich irgendwo dahinter ausgegangen bin und sage, wisst ihr was, da können wir alle. Tschüss zusammen. Heute nennt man das Ghosting. Hat es denn noch schon gegeben, Demas? Es ist einfach abgehauen. Lass uns nochmal ein Lied und haben die vier Fragen nochmal, die wir bewegen. Vielleicht musst du das gar nicht mehr machen, weil du weißt, bei mir ist es das oder das, dann bleib dort. Aber wenn man sagt, Molly, ich will mich nochmal darauf einlassen, welcher Punkt ist es bei mir? Wo bin ich am meisten gefordert? Was raubt mir die Freude am Glauben? Was macht die Distanz zu Gott grösser? An diesem Punkt können alle Menschen sein, oder? Dass man nicht mehr weiss, wie weiter. Nicht nur die an Gott glauben oder Gott glaubt haben. Aber jetzt ist eine Weichenstellung. Entweder kommt jetzt etwas Religiöses im Sinn von Religare. Wir versuchen aus unserer Kraft irgendeine Wiederverbindung herzustellen. Oder es geschieht eben anders. Nicht, dass es Gott alles abnimmt, aber er kommt uns entgegen. Er hat sich aufgemacht, das eine Gott zu suchen, das verloren war. Er lässt sich sogar von denen finden, die er nicht einmal gesucht hat, heisst es an einer anderen Stelle. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen und sagen, was hat mir geholfen, daraus rauszukommen? Oder was würde mir helfen, daraus rauszukommen, wenn ich noch nicht darüber sehe im Moment? Wie können unsere Lampen wieder aufgefüllt werden, neu entzündet? Wie können wir zurückfinden zu einer Wachheit im Geist, zu einer realen, wortwörtlichen Begeisterung für Gott und sein Vorhaben dieser Welt? Ein Vers, der mir da wieder hilft, steht im Hebräerbrief. Hebräer 12, die Verse 12 und 13, und dort heisst es: Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch auslenken, sondern sollen wieder heil werden. Ich könnte wie zwei Entscheidungen treffen. Erstens, will ich meinen Glauben neu entfachen? Wir sind heute dazu eingeladen, geistlich aufzuwachen, wieder aufzustehen, auch wenn unsere Knie gerade zittern. Und unsere Hände matt und müde wurden. Und zweitens, will ich dieser Bibelstelle versuchen nachzuspüren, unsere Schritte entschlossen in die richtige Richtung zu lenken. Wie entlastend. Das Einzige, was heisst entschlossen? Es heisst nicht, so, jetzt oder nie, rasend schnell, ewig ausdauernd. Es heisst nicht möglichst weit. Es heisst nicht ein für alle Mal und wenn du noch einmal müde wirst, dann hast du es gehabt. Es heisst einfach entschlossen in die richtige Richtung. Das reicht für einen Moment. Ein Entschluss. Die meisten Menschen, die glaubensmüde sind, die haben einen Zickzackkurs drauf oder sie drehen sich im Kreis. Das ist nicht mehr klar. Hier bin ich, da ist Jesus und eigentlich will ich ihm ja nachfolgen. Oder da ist er und er streckt mir an seine Hand her und lässt mich ein, mit ihm zu gehen. Bis ans Ende dieser Welt und darüber raus. Bei glaubensmüden Menschen ist heute dieses wichtig und morgen jenes. Sie haben die Orientierung verloren. Man weiß nicht mehr, was oben und was unten ist. Da ist nicht mehr klar, wohin die Reise geht. Und dann wird es gefährlich, wenn wir das Ziel aus den Augen verloren. Nicht, wenn wir einen Umweg machen. Nicht, wenn wir mal irgendwo einfach herlegen und sagen, mal nicht mehr. Aber wenn wir das Ziel aus dem Herz verlieren, dort wird es gefährlich. Glaubensmäßige Mühe, die haben wirklich die Orientierung verloren, weil sie nicht mehr auf Jesus schauen, weil sie nicht mehr auf Jesus schauen können. Und wenn wir nicht mehr auf Jesus schauen, dann sind wir nicht mehr offen für das Wirken vom Heiligen Geist. Glaubensmüde erwarten nicht mehr alles von Gott. Man holt sich dann auch dort und da Hilfe oder gar nie mehr, je nachdem, wo man vom Ross geht. Ihre Vorstellung von Glauben und Handeln verblassen. Das, was sie einmal geglaubt haben, was sie einmal überzeugt waren davon. Ich sage es noch einmal, Glaubensmüde, ihr Hauptproblem ist, sie haben das Ziel aus den Augen verloren. Wie genial, dass der gute Hirte gerade in einer solchen Situation ihnen ermahnt und ermutigt. Unsere Knie mögen zittern, unsere Hände mögen müde sein. Das Einzige, was uns überlassen ist, ein Entschluss. Wir sollen entschlossen schauen, den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht denkst du, ja schon, ich sehe das ja auch so, ich stimme ja dem Gehörten voll zu, aber ich schaffe es trotzdem nicht. Es klingt mir einfach nicht. Ich fühle mich in dieser Hinsicht wie ein Schildkrott auf dem Rücken. Es geht einfach nicht. Wie Zara und Elia denn? Und wenn du gerade so fühlst, dann lass nochmal gut zu. Gott sagt nicht, reiss dich endlich zusammen, tu nicht so blöd. Das kennen wir vielleicht von früher. Vielleicht haben Menschen so geredet, vielleicht haben auch geistliche Autoritäten so geredet zu uns. Reiss dich zusammen, tu nicht so blöd. Oder wie auch immer. Gott sagt auch nicht, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das sagt Goethes Erlkönig. Aber das steht nicht in der Bibel. Jahwe, der dreieinige Gott von der Bibel, sagt, dass er das geknickte Rohr nicht bricht. Dass er der glimmende Docht nicht auslöscht. Das kommt im Alten Bund vor und Jesus nimmt es wieder auf im Neuen Bund. So reagiert Gott auf unsere Glaubensermüdung. So einen fürsorglichen, einen liebevollen Gott haben wir. Der Gott von Abraham, der Gott von Isaac, der Gott von Jakob lässt uns nie, nie, sag es nochmal, nie im Stich. Nie. Das ist das Einzige, was sicher ist in der Welt. Alles andere ist relativ unsicher. Im Buch der Sprüche heisst es, jawohl, Kapitel 24, Vers 16, der Aufrichtige mag zwar vom Unglück verfolgt werden, da haben wir es so wieder. Noch wenn wir aufrichtig dran sind, und vielleicht haben wir gar nichts falsch gemacht, es kann sein, dass wir vom Unglück verfolgt werden. In der anderen Übersetzung heisst es, der Gerechte fällt siebenmal. Manchmal tischt es einfach. Und dann geht es aber weiter. Aber er steht immer wieder auf. Er steht immer wieder auf. Entschlossen. Gemäss unserem Bild, der Tank vom Aufrichtigen, der leert sich immer wieder. Solange wir eben in dieser Welt unterwegs sind, jenseits von Eden. Aber der Aufrichtige, der Gottesfürchtige, wir alle wissen darum und steuern aus diesem Grund früh genug dorthin, wo wir nachfüllen können. Als Schluss von diesen Gedanken noch der König David in seinem bewegten Leben. Er hat auch darüber gewusst. Manchmal hat er so viel weitergeben können und es war alles gut gewesen. Und manchmal ist es gar nicht mehr gut gewesen. Und im Psalm 65, 10 und 12 sagt er, Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Und wenn jede andere Quelle versiegt ist, bei Gott hat es frisches Wasser. Und deine Spuren triefen von Segen. Ich lenke meine zittrigen Knie in die Richtung, wo seine Spuren gehen. Und da ist mir wieder Segen verheißen. Amen.